Liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich heute am ersten Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch für die neue Woche. Es steht in Lukas 10, 16, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Der Losungstext aus Sprüche 12, 20 lautet, die zum Frieden raten, haben Freude. Und der Lehrtext aus Matthäus 5, 9. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jesus Christus, wir wollen dir einfach von Herzen Dank sagen für diesen neuen Tag, dass du da bist, dass du lebst, dass du der bist, der über allem steht, der alles in seiner wunderbaren Hand hat. Und wir wollen dich so sehr bitten, du weißt, um ja oftmals diesen Unfrieden, den wir in uns haben, du kannst es wenden, Herr, und das wollen wir immer wieder erbitten, in deinem Frieden weiterzugehen durch die Zeit als Licht und Salz, ja, scheinen zu dürfen und auch, ja, tun zu dürfen, Herr, zu deiner Ehre, zu deinem Lob und Preis. Ihr Lieben, jeder von uns kennt Situationen in irdischen, aber auch in geistlichen Belangen, in denen wir uns einfach nicht so recht entscheiden können, was wir sagen oder was wir tun oder wie wir reagieren sollen. Welcher Gedanke, welcher Weg ist der richtige? Und dann wünsche ich mir ganz oft in solchen Augenblicken eine klare, hörbare Ansage. Eine Hilfe, die für mich entscheidet, eine Hilfe, die es gut mit mir meint. So eine Weisung wäre schon toll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für euch in solchen Momenten vielleicht ähnlicher geht. In ganz besonderer Weise denke ich hier an Gottes wunderbares Wort und an seinen Willen, ja, ganz speziell auch für uns als Nachfolger unseres Herrn. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Gott ganz oft direkt mit Menschen redete. Geh, hörte Abraham und ging. Geh, hörten die Männer am See, ließen ihre Fische und Netze fallen und gingen. Ja, Männer und Frauen gingen los. Sie hatten Gottes Wort gehört. Worte, die letztendlich ihr Leben in ein neues Licht stellen sollten. Dieses selbst auch zu erleben, ihn selbst zu hören. Ja, genau das ist doch die Lösung. Alles wäre doch einfach so einfach. Alles wäre so einfach. Aber wenn man genauer auf und in die überlieferten Geschichten schaut, so kann man feststellen, dass es wohl zu allen Zeiten doch nicht ganz so einfach war. Immer wieder wird auch davon berichtet, dass Menschen auf den Ruf Gottes, auf seinen Auftrag an sie mit Ausweichen oder gar mit klarer Ablehnung reagierten. Von Mose wird zum Beispiel berichtet, dass er einen Sprachfehler vorbrachte, eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Jeremia führte sein Alter ins Feld, ich bin zu jung. Dennoch half alles nichts. Gott hat immer wieder die Menschen in die Pflicht genommen, von denen er wollte, dass sie seine Botschaft ausrichten sollten. Er hat sie dort eingesetzt, wo er am liebsten ist, beim Volk, nah bei den Menschen, um ihnen seine Wahrheit mitzuteilen, beziehungsweise mitteilen zu lassen, um Reich Gottes entstehen zu lassen. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So lesen wir im ersten Timotheusbrief. Wir kennen, manchmal braucht es eben viele Stationen, damit es von der Beauftragung Gottes für einen bestimmten Auftrag auch zu seiner Erfüllung kam und kommt. Umwege eingerichtet wie damals bei Jona. Über ihn wollen wir heute nachdenken, denn von ihm wird solch eine Geschichte erzählt. Ja, von ihm wird sie erzählt und in manchen können wir uns sicherlich wohl selbst erkennen und wiederfinden. Da es sehr viele Verse sind, hören wir zunächst die Verse 1 und 2 aus unserem für heute vorgeschlagenen Predigtext aus dem alttestamentlichen Buch Jona, Kapitel 1. geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Mache dich auf, und wir wissen's, Jona flieht. Der macht sich aus dem Staube. Einer der ältesten Irrtümer ist der, dass man meint, man könne vor Gott fliehen oder sich überhaupt irgendwie vor ihm verbergen. Das haben Adam und Eva schon probiert, als sie sich im Garten Eden vor Gott versteckten. Doch wir probieren es doch immer wieder. Vielleicht auch in den Aufgaben, die er uns stellt. Ich denke an die Tendenz zur Flucht vor schwierigen Aufgaben, vor dem Aussprechen notwendiger Kritik, vor der anstehenden Auseinandersetzung. An die Erfahrung, dass einen das Problem doch einholt, dass man dem eigenen Leben nicht entfliehen kann, dass das Verdrängte, das Beiseite geschobene auf andere Weise zurückkehrt und nun eine eigene Dynamik entfaltet, sodass einem das Wasser eventuell bis zum Hals stehen kann. Man hat etwas Wichtiges, Notwendiges eben einfach nicht tun können oder wollen, weil es nach eigener Meinung in dem Moment nicht dran war. Und so gerät man vielleicht weiter ins Chaos, in den Strudel der Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Aber wenn ich Gottes Führung folgen will, dann muss ich mir Sorgen machen, worüber Gott sich Sorgen macht. Und Gott macht sich Sorgen um Menschen. Menschen sind wichtig für Gott. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie. Im Griechischen verkündigen, herolden, im Hebräischen heißt das Wort aber auch schreien, laut rufen, nur nicht leise sein. Seine barmherzige Liebe muss warnen. Niemand soll ungewarnt verloren gehen. Barmherzigkeit wächst dort von selbst, wo Nähe ist, wo Kontakt, wo Begegnung ist. Deshalb soll Jona den Niniviten die Wahrheit über ihre Gottvergessenheit, ihre Gleichgültigkeit, ihre Brutalität, ihre gottlosen Taten sagen. Sag ihnen, dass ich wieder ihre Bosheit bin, spricht Gott. Aber Bußpredigten, ob gestern oder heute, wer will sie noch hören? Bußpredigten gehören doch wohl in die Schublade Gesetzlichkeit und Fundamentalismus. Ja, unsere Ohren verlangen nach wohlklingenden Worten. Bußpredigten sind ja wohl nicht mehr zumutbar. Doch angenommen, die Menschen in Ninive hätten es hier bei der ersten Begegnung mit Jona ebenso gemacht. Es hätte sie das Leben gekostet. Darum sollten wir uns davor hüten, selbst zu entscheiden, mit welchen Worten Gott zu uns reden darf. Gott weiß, wir brauchen nicht nur Auszüge, sondern die ganze heilsame Lehre. Ich will uns hier doch auch noch einmal fragen, wo oder was ist dein oder mein Ninive? Wo müssten wir für den Willen Gottes einstehen und tun es nicht? Sind wir vielleicht auch nach Tarsis unterwegs? Wo ist dir die Barmherzigkeit Gottes lästig? Wo stört die Barmherzigkeit, die Menschen leben und einfordern? Unser Gerechtigkeitsempfinden, das soll am liebsten immer alles beim Alten bleiben. Wo gerät unser Zutrauen, dass Veränderung, Erneuerung, Umkehr möglich ist, an seine Grenzen? Wo scheint die Barmherzigkeit, Strukturen und Ordnung zu untergraben, von denen du denkst, dass sie doch Garanten einer deiner Stabilität sind? Wann ist unser Jammer ein ausschließliches Kreisen um uns selbst, um unsere Binsenweisheit? Wo und wann kommen wir nicht über unsere Beobachterrolle, die Zuschauerrolle hinaus wie Jona? Tja, wo ist unser Ninive? Nun, es wäre wohl sehr naiv, wollte man glauben, dass Gott hier in unserem Text noch gar nicht bemerkte er, der doch allgegenwärtig und allwissend ist, was Jona im Schilde führte. Aber er, Jahwe, der Bundesgott Israels, Herr des Universums, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er befiehlt, dann steht es da, lässt ihn gewähren. Weiter mit Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Tarsis war weit, weit weg, nach damaligen Maßstäben tatsächlich am anderen Ende der Welt. Mehr kannte man nicht. Dort im äußersten Westen erwartete man das Ende, irgendwo dort, wo das Wasser mit dem Himmel zusammentraf. Jona wollte an dieses Ende der Welt, so weit weg wie möglich von Ninive und von dem Gott, der ihm diese unsinnige Aufgabe gestellt hatte. Die Sünde ist alle Zeit ein Hinabgehen, hinab von den Höhen der Gemeinschaft mit Gott. Und egal wohin, man nimmt sich überall mit hin. Man kann vor sich selbst nicht fliehen. Ja, wir müssen es immer bezahlen, wenn wir dem Willen Gottes entgegenhandeln. Die innere Unruhe, das böse Gewissen, die Entbehrung der Gegenwart Gottes, all das gehört zum Vergelt. Und dann, wenn wir auch alles bezahlt haben, so erlangen wir doch nicht, was wir erkauft haben. Mitten im Ozean werden wir aus dem selbst erwählten Schiff hinausgeworfen. Gott bringt uns auf irgendeine Weise wieder ans Land zurück. Tarsis in Südspanien war Jonas Wille, Ninive war Gottes Wille. Hören wir Vers 4 und anschließend die Verse 5 und 6. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Gott möchte mit diesem Sturm eine ganze Stadt retten, und er wird hier einen Propheten, der in die falsche Richtung geht, umdrehen und dazu veranlassen, in die richtige Richtung zu gehen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Ladung dem Schiffer ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Nur die Stürme unseres Lebens offenbaren die ganze Zerbrechlichkeit unserer Existenz und lassen auch den scheinbar selbstherrlichen Menschen nach einem Halt suchen, Not lehrt beten. Die Mannschaft ist aus allen Herren Ländern zusammengewürfelt, alle glauben an einen anderen Gott. Doch eines vereint sich jetzt in der Not. Das Wissen jetzt hilft nur noch beten. Weil sie hatten nur Götzen, denen sie den Namen und die Ehre Gottes gaben. Und deshalb waren ihre Bemühungen unnütz. Ja, der Kopf lässt sich nicht aufrichten und die Hände kann man nicht erheben, wenn nicht zuvor das Herz aufgerichtet wurde. Ein falscher Glaube und ein eingebildeter Gott haben in Zeiten der Not keinen Wert. Weder Götzen noch Aberglaube können uns retten. Darum hat allein der einzig lebendige Gott den Namen und den Ruhm, ein Nothelfer zu sein, der uns aus allen Schwierigkeiten und sogar aus dem Tod erlösen kann. Und es heißt weiter, Jona schlief in der Kajüte, während die Seeleute voller Angst beteten. Vielleicht war es ein Schlaf tiefer seelischer Erschöpfung und Ermattung, der von diesem Leben und von seinem Gott nichts mehr erwartete, wie damals bei Elia. Die Seeleute merkten wohl, dass das, was getan war, nicht reichte. Ob sie eine Ahnung hatten, dass der Fremde, der mit ihnen reiste, vielleicht einen noch mächtigeren Gott kannte? Ja, er sollte mit ihnen beten. Es ist ja schon sehr eigenartig, dass ein heidnischer Kapitän, eine heidnische Besatzung, einen Israeliten und einen Propheten zum Gebet ermahnen mussten. Aber Gottes Knecht muss wohl noch des Öfteren durch Mahnung und Erfahrung beschämt werden. Wie gut! Auch mit Erfolg. Ein Paradebeispiel für das Volk Gottes, damals wie auch heute. Darum gilt es auch für uns, aus der Gleichgültigkeit zu erwachen, weil so viele Menschen auf ihrem fürchterlichen Lebensmeer unterzugehen drohen. Wir machen weiter mit Vers 7. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie es losten, traf's Jona. Jemand muss doch Schuld auf sich geladen haben. Die Götter zürnen nicht umsonst. Der Loswurf und auch diese Einstellung war in Israel und in anderen Ländern des Nahen Ostens allgemein gebräuchlich. Das Loswerfen, das ist eine gute Sache, aber letztendlich traf Gott allein hier die Entscheidung. Hören wir die Verse 8 und 9. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe, wo und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das ist interessant. Obwohl Jona auch Schwächen aufwies, beweist er hier geistliche Standhaftigkeit. Ohne es vielleicht zu wollen, bezeugte er den machtvollen Gott Israels, den Schöpfer aller Welt, vor den Heiden. Sein Gott hat alles geschaffen, was Menschen sehen können, worunter und worin sie sich bewegen, den Himmel und das Meer. Also alles, was sie gerade umgibt, auch das Trockene, das sie gerade entbehren. Alles, alles stammt aus der Hand des Gottes, an den er glaubt. Ein erster Schritt zur Veränderung? Ob das der Schlaf bewirkt hat? Wo könnte ich deinem Geist entfliehen? Wo deinem Anblick mich entziehen? Du bist an allen Orten nah. Stieg ich gen Himmel, bist du da. Wollt ich mein Bett im Abgrund legen? O Herr, du bist auch dort zugegen. Ich lese die Verse 10 bis 12. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Die Frage, was sollen wir mit dir tun, zeigt sowohl die Verzweiflung der Schiffsbesatzung, wie auch ihr Bemühen, nicht selbst noch schuldig zu werden. Aber Jona weiß, er allein ist schuld. Und so zeigt sich auch bei ihm wohl eine Art Verzweiflung, die keine Chance mehr für ein Weiterleben sieht. Er ist sich wohl darüber im Klaren, dass er als Sünder sein Leben verwirkt hat. Der Tod ist der Sünde soll, sagt uns das Neue Testament. Und wir sehen diese schreckliche Wirklichkeit und Wahrheit am Kreuz, wo Jesus für unsere Sünden starb. Dennoch wird Jona sozusagen bereits ein Beispiel für jenen göttlichen Grundsatz aus Ezekiel. Ich will das Verlorene wieder suchen. Und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, was fett und stark ist, hüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Der Grundsatz, der denn auch in Jesus Christus die persönliche Gestalt annimmt und in Jesu Wort offenbar wird, nämlich, das Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Nun lass uns nicht übersehen, dass Jona hier eine wichtige Voraussage macht, nämlich dann, wenn ich ins Meer geworfen worden bin, wird das Meer euch in Ruhe lassen. Diese Voraussage hat sich genauso erfüllt. Der Prophet hatte ja also richtig prophezeit. Dieses kleine Ereignis wirkt wie ein Licht im Dunkel seiner Umgebung. Man erkennt hier Gottes absolute Treue, die trotz der Untreue des Knechtes ihm, dem Jona, eine echte prophetische Erkenntnis belässt. Hören wir die Verse 13 bis 15. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht. Und das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen, und rechne uns nicht unschuldiges Blut, zu dem du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Doch die Leute ruderten trotzdem, welch ein Gegensatz zu Jonas mangelnden Mitleid mit den Niniviten. Sie ruderten, aber sie konnten nicht ans Land kommen. Ein großartiges Beispiel für die Vergeblichkeit des menschlichen Mühens. Denn wo dem Menschen das Nein Gottes entgegensteht, er nützt ihm weder seine eigene Kraft noch seine eigene Klugheit. Unsere Welt und unsere Kirchengeschichte ist erfüllt von den vergeblichen Versuchen, auf den Wegen, die wir selbst bestimmen, und dem Vertrauen auf unsere eigene Kraft, selbstgewählte Ziele zu erreichen. Und so gehört sicherlich auch Jonas Fluchtversuch in diese Rubrik. Am Ende steht immer wieder dasselbe Ergebnis. Aber Jona, du, ich, wir konnten's nicht und können es nicht. Und irgendwie scheint diese Erkenntnis auch die Schiffsleute zu berühren. Denn man kann den Schiffsleuten nicht absprechen, dass hier bei ihnen die wahre Furcht vor Gott zum Vorschein kommt. Sie riefen den Herrn mit seinem von Jona vernommenen Namen Jahwe an und breiteten im Gebet ihre bewegende Not aus. Aber nach dem Loswurf, nach Jonas Geständnis und nach der weiteren Zunahme des Sturms sahen sie keine andere Möglichkeit mehr, als Gottes Zorn durch das Opfer von Jona abzuwenden. Allein Jonas Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wendet das Blatt, glättet die Wogen in stürmischer See. Ich hoffe auf dein Erbarmen und meine Seele hart. O Gott, du hast den Arm dich oft geoffenbart. Ach, bleib mir nicht verborgen. Im Finstern sehn ich mich wie Wächter nach dem Morgen. Wann zeigt der Morgen dich? Ja, es ist wohl so, dass der zerbrochene Mensch eine tiefere Erkenntnis hat. Er kennt seine Unfähigkeit, für seine Schuld genug zu tun. Und er streckt sich darum aus nach der Gnade Gottes. Denn der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. So lesen wir in Vers 16. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten ihm Opfer dar und taten Gelübde. Hier wird noch einmal klar, welcher Gott hier das Sagen hat. Sie, die den unterschiedlichsten Göttern verbunden waren, beugten sich angesichts dieses Machterweises des Gottes Jona und fingen an zu glauben. Und nicht nur die Matrosen an Bord des Schiffes bekehrten sich zu Gott, sondern auch Jona durfte weiter zu sich finden und zu seinem Gott. Und so lesen wir weiter im Buch Jona Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Bedeutet so viel, wie er beorderte ihn. Und das spiegelt die großartige Souveränität Gottes wider, der zuerst den Wind und danach den Fisch als das Werkzeug seines überlegenen Willens benutzte. Auf der Grenze vom Leben zum Tod findet er sich, dieser Jona, im Leib eines Fisches wieder. Ganz unten angekommen, vollzieht sich innerhalb von 3 Tagen und 3 Nächten die Wandlung. Und so wurde aus seinem Sterbensvorgang die Vorbereitung zu einem neuen Leben, eine Neugeburt aus dem Schoß des Totenreichs. Prophetisch ein Hinweis auf die drei Tage, die der Herr Jesus im Grab lag. Jona, der in Angst und Not gefangen war, der sich den Tod gewünscht hatte, um Gott zu entfliehen, der erlebte und erkannte nun, Gott lässt ihn nicht los. Tue das Gute, wirf es ins Meer. Sieht es der Fisch nicht, sieht es der Herr. Ja, Jona lebt und kann nun auch wieder mit Gott sprechen. Jona spricht nicht nur mit Gott, er lobt ihn mit einem Lied. Er rekapituliert sein Schicksal. Bitte schaut euch die Verse 3 bis 10 aus dem zweiten Kapitel einmal an. Lasst sie auf euch wirken. Nachfolgend sind sie hier kurz zusammengefasst. Dort am tiefsten Punkt, wo es heißt, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich, drang und schwebte die Hoffnung, das Gebet Jonas nach oben. Wie ein Kerker, wie ein steckengebliebener Fahrstuhl, wie ein Sarg, der sich über einen endgültig schließt, drang doch die Hoffnung, die Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Gott musste mit seinen Propheten sprichwörtlich, äußerlich und innerlich in die tiefsten Tiefen gehen, damit Jona am eigenen Leibe erfuhr, was Höllenqualen sind. Er sollte erfahren, wie schrecklich es sein kann, wenn man um Gott weiß und doch ohne ihn leben möchte oder muss. Diese Erfahrung wollte der liebende Gott den Menschen von Ninive ersparen. Er wollte sie retten, wollte ihnen die Chance einräumen, umzukehren. Und der Herr sorgte dafür, dass Jona das rettende Ufer, das er im Glauben bereits erfasste, auch tatsächlich erreichte. So heißt es in unserem letzten Vers 11, und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Und Jahwe ist wieder Jonas Gott. Jonas Schuld ist vergeben, sein Leben wurde ihm wieder geschenkt. Sein Verhältnis zu Gott ist auf eine neue Grundlage gestellt worden, auf eine Grundlage der Anbetung, des Dankes und des Vertrauens. Und das allein durch Gottes Handeln. Das war ein harter Kampf von der Beauftragung bis zur Annahme. Ein harter Kampf für Gott und für Jona. Und wir wissen, er erfüllte seinen Auftrag, indem er Ninive im Auftrag Gottes verkündet. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Ninive wird untergehen, wenn nicht. Die Menschen von Ninive hörten auf ihn und riefen ein allgemeines Fasten aus, in der Hoffnung, den Untergang vielleicht doch noch abwenden zu können. Und sie riefen gemeinsam zu Gott. Und zwar zum Gott des Hebräers Jona, er möge seinen Zorn umwenden in Barmherzigkeit. Welch ein Glaube in Assyrien, dem Land, aus dem die Feinde Israels kamen. Welch ein Glaube in Ninive. So ein Glaube, auf den Gott in seinem eigenen Land, bei seinen ersterwählten Leuten, oft vergeblich gehofft hatte. Ganz Ninive ging in Sack und Asche. Auch der König, vom Obersten bis zum Untersten, sie alle standen zusammen, hofften, wo es eigentlich nichts zu hoffen gab. Doch bei Gott ist Hoffnung. Gott bereute seine Ankündigung und verzichtete darauf, Unheil über Ninive kommen zu lassen. Jedenfalls in diesem Geschichtsabschnitt. Das Buch Jona ist das Buch des Alten Testaments, das die Auferstehung Jesu Christi verkündet. Es zeigt uns, dass Gottes Gnadenplan nicht durchkreuzt werden kann. Es zeigt uns, dass auch der Gott des Alten Testaments nicht rachsüchtig, sondern gut und gnädig ist zu Juden und Heiden. Es zeigt uns, dass Gott uns nicht wegen unserer Untreue fallen lässt. Das Buch Jona lehrt uns, dass die Errettung nicht auf Leistung beruht, sondern auf dem Glauben, der zur Umkehr führt. Jona und Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus, der größer ist als Jona, erniedrigt sich bis an die äußerste Grenze menschlichen Leidens, um des Ungehorsams Anmaß willen. Was Jona zeichenhaft erduldete, erlitt Jesus wirklich. In seiner Qual stieg er hinab in den Schoß der Unterwelt. Alle Wogen und Wellen Gottes fegten über ihn hinweg. Wie Jona schrie, ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, so schrie Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir dürfen nicht vergessen, er war wirklich verlassen, getrennt von Gott. All unsere Schuld hat er getragen und trägt er für jeden, der von Herzen glaubt. Der Weg ist frei für uns. So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Als der Herr.